Moin Moin, hier ist Erik. Wir reden heute über ein ernstes Thema, nämlich Rassismus und Fußball im Nationalsozialismus. Dazu haben wir das Medienprofil der Heinrich-Hertz-Schule im Gesellschaftsunterricht gearbeitet. Als erstes werden wir über die NS-Geschichte des HSV berichten, worauf insbesondere auf die Hamburger KZ-Gedenkstätte Neuengamme eingegangen wird. Danach findet ein Gespräch zweier Mitschülerinnen statt, über unsere Eindrücke vom Konzentrationslager. Anschließend kommen wir zu den Biografien vom Täter Otto Harder und Opfer Margarete Zinke. Und zum Schluss zu der Verantwortung bzw. den Handlungsmöglichkeiten von Verein heute. In Gruppen haben wir hierfür verschiedene Beiträge für diesen Podcast in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme erarbeitet. Fangen wir mal von vorn an. Zuerst kommt ein Beitrag über die NS-Geschichte des HSV. Viel Spaß.
Der Hamburger Sportverein datiert seine Gründung auf das Jahr 1887. Die Sportstätte lag zu Anfang im Stadtteil Haar-Westerhude. In diesem Stadtteil ist der Anteil an jüdischen Bürgern und Bürgerinnen höher als in anderen Stadtgebieten und deshalb sind Jüdinnen und Juden auch im HSV relativ stark vertreten. Nach der Machtübernahme durch die NSDAP wurde es jüdischen Bürgerinnen und Bürgern jedoch verboten, Mitglied im Verein zu werden. Die Gleichschaltung der Sportvereine machte auch vor dem HSV nicht Halt. Der HSV berichtete im Jahr 1933 davon, dass er bereits 5 Jahre zuvor nach einer Struktur aufgebaut worden war, die dem Führerprinzip ähnlich ist. Dadurch zeigt sich, dass mit den Gedanken und Ansichten des damaligen Regimes sympathisiert wurde. Der Verein konnte sich gut in das neue System einordnen. Viele der Spieler wurden zu Mitgliedern der NSDAP und unterstützten die Gedanken, Ansichten und Meinungen des Systems. Durch die zwangsweise Übernahme der Einheitssatzung durften Jugendliche nur Sport im Verein treiben, wenn sie der Hitlerjugend, der Jugendorganisation der NSDAP, beigetreten waren. Der HSV war, wie alle Sportvereine, dazu verpflichtet, die Jugend so auszubilden, dass sie für den geplanten Kriegseinsatz bestmöglich ausgebildet waren. Demokratische Mitbestimmungen im Verein wurden ebenfalls durch die Einheitssatzung der NSDAP abgeschafft. Der HSV war somit ein Instrument der NSDAP, um das totalitäre Regime zu stärken. Die sportliche Qualität des Vereins veränderte sich trotz Wandel der Sportwelt durch die neue Regierung nicht. So war der HSV eines der Gründungsmitglieder der sogenannten Gauliga Nordmark und war hier eines der erfolgreichsten Teams.
Nun machen wir weiter mit der Geschichte des Konzentrationslagers Neuengamme.
Zur Geschichte des Konzentrationslagers in Neuengamme gehört zu Anfang natürlich die Entstehung. Das Lager im Südosten Hamburgs war zuerst ein Außenlager des KZ Sachsenhausen und entwickelte sich mit der Zeit in Größe und Bedeutung, bis es zum selbstständigen Konzentrationslager wurde. Von 1938 bis 1945 wurde es nun das größte KZ Norddeutschlands. Innerhalb dieser 7 Jahre wurden rund 100.000 Menschen aus verschiedenen Nationen und unterschiedlichen politischen Meinungen dort gefangen gehalten. Die Hälfte davon wurde durch zum Beispiel Krankheiten, Nahrungsmangel oder Überarbeitung zum Tode gebracht. Sie arbeiteten in Fabriken wie zum Beispiel dem Walter Werk, das Waffenteile herstellte, oder in der Ziegelfabrik der SS.
Nun, da wir einen Teil über die Geschichte des Konzentrationslagers Neuengamme erfahren haben, teilen wir euch jetzt unsere persönlichen Eindrücke mit.
Wir sind hier mit unserer Schule nach Bergedorf gekommen, um das KZ Neuengamme zu besuchen. Wir haben hier 2 Tage verbracht und wir haben in dieser Zeit viel über die Geschichte, die Umstände und die Menschen in diesem KZ erzählt bekommen. Wir erzählen jetzt in unserem Beitrag über unsere persönlichen Eindrücke und Erinnerungen, die uns sehr bewegt haben. Einer der Punkte, die uns erzählt wurden und uns immer noch beschäftigen, sind die Anfahrt und das Ankommen im KZ Neuengamme.
Also die Menschen kamen halt aus den umliegenden Ländern Deutschlands und natürlich auch Deutschland und sind dann in Viehtransportern bis nach Bergedorf gefahren worden und mussten dann ab da die 9 Kilometer bis hierher zu Fuß zurücklegen.
Direkt bei der Ankunft wurde dann den Menschen das Liebste, das Hab und Gut weggenommen, was sie halt noch bis hierher mitnehmen konnten. Sie wurden dann direkt von fremden Personen ausgezogen. Sie wurden von Kopf bis Fuß rasiert, was eigentlich so ein Eintritt in die Privatsphäre darstellt und viele Menschen verunsichert und auch total unangenehm ist. Die Menschen bekamen gleich danach Nummern, was dann sozusagen die Identifikation ausgemacht hat. Und das Ziel war es, dass alle gleich sind. Nur die Nummer war dann sozusagen die Sache, die die Menschen unterschieden hat. Die Menschen wurden sozusagen in Rassen eingeteilt, was dann deutsche Einteilung genannt wird.
Und ja, also es ist halt ein totaler Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und ja, dir wird halt deine Identität einfach genommen, dadurch, dass du eben mit allen gleichgestellt wirst und auch halt schon fast gleich aussiehst, weil dich unterscheidet ja kaum noch was. Ja, als wir halt mit der Klasse angekommen sind und das Gelände halt zum ersten Mal gesehen haben, ist uns überhaupt erstmal klar geworden, wie groß dieses Gelände eigentlich ist. Und es hatte direkt schon so eine erdrückende und gespenstige Stimmung in einem geweckt, weil wir waren da, als es -6 Grad waren. Und dann der kalte Wind und dann dieser riesengroße Hof. Also mittlerweile ist es quasi ein Hof. Man sieht noch die Umrisse bzw. die Grundrisse der Baracken, die mit Steinen eben aufgeschüttet wurden, damit man halt noch sich orientieren kann, wo das alles war. Und das sieht alles so leer und trostlos aus. Und ja, also wenn man sich das anguckt, wie klein diese Baracken eigentlich waren, und sich dann noch darin vorstellt, dass da die ganzen Menschen drin leben mussten und in sowas wie 3-Stockbetten geschlafen haben, was wir ja nicht mal auf der Klassenreise tun. Und dass solange sie halt eben noch gelebt haben und ja, das ist einfach sehr schockierend gewesen.
Ja, das Ziel der Nationalsozialisten war es, so viele Menschen wie möglich umzubringen. Und um das ein bisschen zu verharmlosen, haben sie die Gefangenen sozusagen arbeiten lassen unter wirklich unmenschlichen Bedingungen. Die Menschen mussten teilweise 10 bis 12 Stunden arbeiten und das, solange sie stehen konnten, solange sie praktisch noch am Leben waren. Die Menschen haben sich dann sozusagen in den Tod gearbeitet. Die Gefangenen trugen Häftlingskleidung, die so gestreiften Pyjamas ähnelte. Dabei war es die Kleidung, die sie für immer bekamen und immer tragen mussten, egal bei welchen Temperaturen, bei welchem Wetter, unter welchen Umständen. Sie mussten sie so lange tragen, bis das Kleid kaputt gegangen ist und dann, nicht mal dann, haben die sozusagen neue Kleidung bekommen. Sie trugen dann Kleidung mit Löchern, vielleicht total ausgefranst, voller Dreck und hatten nicht mal die Möglichkeit, diese dann zu waschen.
Was halt auch ein sehr großes Problem dargestellt hat, war eben die Ernährung. Und zum einen Teil war es eben die Menge, weil die war absolut zu wenig oder absolut unzureichend. Und deswegen bei so schwerer Arbeit braucht man natürlich auch eine Menge an Essen und das haben sie da halt absolut nicht bekommen. Und der zweite Punkt war halt auf jeden Fall auch, was es zu essen gab. Und das war nämlich, also die Qualität war echt grottig. Also da gab es mit Sägespänen versetztes Brot und Zeitzeugen haben auch erzählt, dass das teilweise sogar wirklich verschimmeltes Brot waren und Suppe aus alten Kartoffelschalen, Resten und also auf jeden Fall nichts, wo man wirklich satt von wird, also das schon mal gar nicht und auch nichts, was wirklich nahrhaft ist und was dieser schweren körperlichen Arbeit überhaupt nur ansatzweise nahe kommt. Und das Mindestalter für ein KZ ist eigentlich 16 Jahre gewesen, was auch schon mit Mindestalter ziemlich ironisch ist. Dagegen wurde halt immer trotzdem noch verstoßen, da das jüngste Kind, was jemals nur aufgezeichnet hier in Neuengamme war, war 11 Jahre alt. Und es gab dann noch den sogenannten Arrestbunker. Der ist halt bei uns so im Gedächtnis geblieben, weil er halt mit der einzigsten Sachen waren, die hier wirklich noch genauso stehen oder zumindest wo noch irgendwas Erkennbares ist, was damals genauso war, nämlich die Grundmauern oder der Grundriss kann man halt heute noch sehen. Und da fällt einem auch auf jeden Fall erstmal auf, wie klein das alles ist. Diese Zellen sind vielleicht so groß wie mein Bett. Und die Anwärter konnten halt auch nach Lust und Laune quasi schon fast eben die Menschen foltern und töten. Aus dem einfachen Grund, dass es keine richtigen Regeln für oder keine richtigen Bestrafungen für gewisse Taten gab. Und der letzte Punkt, der uns sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist, was für Arbeiten die hier verrichtet haben.
Zudem schaufelten die Gefangenen einen Kanal hier in der Nähe, der ungefähr 10 Kilometer lang war. Außerdem mussten die Arbeiter sozusagen diese 10 Kilometer erstmal durchlaufen, um von dort aus dann den Kanal zu schaufeln. Und diese ganze Arbeit, die von den Gefangenen verrichtet wurde, dauerte, wenn nicht sogar mehr, 3 Jahre. Außerdem bauten die Gefangenen Schienen auf den Straßen, damit auch Züge diese Orte erreichen konnten. Und das Letzte, was uns eigentlich sehr schockiert hat, war, dass die Menschen ein Krematorium gebaut haben.
Oder bauen mussten.
Bauen mussten. Das heißt, dass die Menschen praktisch ein Grab für sich gebaut haben, wo sie dann letztendlich sterben würden. Und sie wussten, dass sie es bauten.
Ja, und das ist halt ziemlich, oder zeigt nochmal sehr, wie schockierend die Umstände zu dieser Zeit einfach waren. Und auch unter welchen Umständen die Menschen da einfach gelebt haben und dass das einfach nur eine einzige Tragödie ist und sich das auf jeden Fall auf keinen Fall wiederholen sollte und dass wir aus unserer Vergangenheit lernen sollten.
Vielleicht könnt ihr euch jetzt durch unsere Eindrücke ein besseres Bild machen. Als nächstes stellen wir euch 2 Biografien aus dieser Zeit vor. Zu einem eines der Opfer, Margarete Zinke, zum anderen einen sehr bekannten Täter, Otto Harder.
Das, was wir eben über Neuengamme gehört haben, finde ich ziemlich erschreckend.
Ja, das finde ich auch recht schlimm, wie die Menschen damals in den KZs behandelt worden sind. Wir haben uns ja mit der Biografie von Margarete Zinke beschäftigt und durch ihre Geschichte ist mir nochmal klarer geworden, wie schrecklich das Leben hier in Neuengamme gewesen sein muss.
Margarete Zinke? Wer war denn das nochmal?
Sie war eine Kommunistin und wurde 1945 aufgrund ihrer politischen Haltung gegen das NS-Regime in Neuengamme erhängt.
Stimmt, ich erinnere mich. War das nicht die, die im Widerstand aktiv war und Anhänger einer solchen Gruppe bei sich aufgenommen hat und daraufhin bespitzelt wurde?
Ja, genau. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs wurde sie ins Gestapo-Gefängnis Fuhlsbüttel gebracht und dann mit 12 anderen Frauen und 58 anderen Männern, unter anderem ihrem Ehemann Paul Zinke, ins KZ Neuengamme gebracht, um dort getötet zu werden.
Wann genau war das?
Das war 2 Wochen vor Befreiung dieses KZs.
Oh, das klingt sehr traurig. Ich habe gehört, dass Margarete eine gute Hockeyspielerin beim HSV war. Da fällt mir ein, Otto Harder war auch Mitglied des HSV und hat dort sehr erfolgreich Fußball gespielt, bis er den Verein gewechselt hat und dann freiwillig zur SS gegangen ist und im KZ Neuengamme als Bewacher gearbeitet hat. Kurz vor Ende des Krieges hat er sogar selbst ein Außenlager geleitet.
Weißt du auch, wie der HSV nach dem Krieg mit Otto Harder umgegangen ist?
Sie haben ihn ganz normal behandelt und sogar geehrt, als hätte er diese Vergangenheit nicht und nicht so viele Menschen getötet. Das war in der Zeit aber auch relativ normal, weil viel verdrängt wurde.
Aber wie kann denn sowas sein? Warum kann jemand, der für so viele Tote verantwortlich ist, immer noch so bewundert werden?
Die Menschen wollten in dieser Zeit den Krieg einfach nur noch vergessen oder auch ihre Taten vertuschen, sodass kaum darüber gesprochen wurde. Für den HSV war Otto Harder einfach ein guter Fußballspieler. Als er starb, wurde sogar an seinem Grab Totenwache von Nachwuchsspielern des HSV gehalten. Erst später wurde auch dem HSV bewusst, dass das falsch war.
Stimmt, ich habe mal davon gehört, dass ein Beitrag über ihn, der in einer Broschüre über die WM 1974 gedruckt wurde, einen Tag vor der Veröffentlichung aus den 100.000 Exemplaren per Hand herausgeschnitten wurde.
Ein Glück, dass heute anders mit dem Thema umgegangen wird. Ich fand auf jeden Fall, das waren 2 sehr interessante Biografien, die auf keinen Fall in Vergessenheit geraten sollten.
Von den Biografien kommen wir auch schon zum Schlussteil. Hierbei geht es um die Fehler der Vergangenheit und welche Verantwortung die Vereine dabei tragen.
Ihr habt gerade etwas über die Biografie von Otto Harder gehört, der Spieler beim HSV und Mitglied der NSDAP war. Nach unserem Besuch in dem KZ Neuengamme haben wir uns mit dem Thema Fußball im Nationalsozialismus beschäftigt und haben uns die Frage gestellt, was Vereine tun können, um Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen und was für eine Verantwortung sie dabei tragen. Vereine stehen für vieles. wie zum Beispiel für ein Miteinander in der Gesellschaft und dienen unter anderem als Vorbild, oft für die jüngere Generation. Im Grunde kann man also sagen, dass sie eine gewisse Verantwortung tragen. Ein wichtiger Punkt ist, dass Vereine ein Konzept erarbeiten, in dem Toleranz großgeschrieben wird und sie sich klar gegen Rassismus und Diskriminierung positionieren. Von dem Konzept sollten Projekte ausgehen, die genau für dieses Thema stehen und die Fehler der Vergangenheit vor Augen halten. Diese Projekte, die sich gegen Rassismus und Diskriminierung aussprechen, sollten in die Öffentlichkeit getragen und vorgestellt werden. Sie sollten die Möglichkeit bekommen, ein Zeichen setzen zu können. Besonders wichtig dabei ist die Akzeptanz gegenüber anderen und das soziale Begegnen. Gerade in der heutigen Zeit, in der bestimmte Parteien die Ausgrenzung bestimmter Menschen erreichen wollen, immer mehr Zuspruch bekommen, ist es umso wichtiger, die Toleranz gegenüber anderen Menschen zu wahren. Außerdem ist es ihre Pflicht, auf unangebrachte Äußerungen wie Beleidigungen aufmerksam zu werden und daraus Konsequenzen zu ziehen, wie zum Beispiel mit einem Rauswurf aus einem Verein. Letztendlich sollten wir uns darüber bewusst sein, dass Vereine Orte der Begegnung sind, beziehungsweise, dass sie welche schaffen. Dieser Punkt verdeutlicht, dass Ausgrenzung dort, wie in der Gesellschaft, keinen Platz haben sollte. Vereine müssen alle Menschen willkommen heißen und dafür sorgen, dass jeder die gleichen Chancen hat, sich zum Beispiel als Spieler zu verwirklichen. Wir sind uns darüber im Klaren geworden, dass eine Person wie Otto Harder, der ein Konzept der NSDAP unterstützte, keinen Platz in solch einem Verein haben sollte, da er die Voraussetzungen für einen Verein mit einem Konzept, das auf Toleranz basiert, nicht erfüllt. Wir sind der Meinung, dass Vereine das Gefühl der Gemeinschaft und Toleranz vermitteln sollten. Ebenso müssen sie für eine aufgeschlossene Haltung sorgen, die jeden willkommen heißt.
Ich hoffe, wir konnten euch die Verbindung zwischen dem Nationalsozialismus und dem Fußball ein Stückchen näher bringen. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.